Willkommen zu Tacheles Thüringen. Aus gegebenem Anlass sind wir heute nochmal monothematisch aufgestellt. Wir sprechen erneut über den Bundesparteitag der AfD in Erfurt und wollen unterschiedliche Facetten einfach mal beleuchten. Beginnen wir damit, was hat sich jetzt eigentlich verändert oder was wird sich verändern durch den neu gewählten Bundesvorstand? Dann geht es uns darum, wie wird sich die Macht von Björn Höcke, von AfD, Landesvorsitzenden Björn Höcke auf den Bundesvorstand, auf die Bundesspitze verändern. Und dann schauen wir natürlich auch nochmal darauf, auf all das, was sich rund um die Messehalle ereignet hat, also Demonstrationen, Blockaden etc. Und last but not least hören wir wieder den Top und den Flop der Woche. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Dazu mit mir im Studio meine lieben Kollegen Elena Vogel und Fabian Klaus. Hallo euch beiden und los geht's.
Hallo Elmar. Hallo Elmar. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Elmar Otto und er ist, wie wir auch, Redakteure bei Funke Medien Thüringen. Jetzt haben wir es mindestens dreimal, glaube ich, zweimal gesagt.
Jetzt haben wir es zweimal gesagt, genau. Und wir fangen mal an. Ich habe mir das Ganze ja am Wochenende ausnahmsweise mal so ein bisschen von der Seitenlinie angeschaut.
Was war los? Hattest du keine Lust?
Ich hatte Dinge, wichtige Dinge zu tun. Und mit Spannung erwartet wurde ja zumindest eine Debatte, die am Ende nichts mit Personalien zu tun hatte. Wir würden mal gleich irgendwie in den Parteitag reingehen, in die Messehalle. Es ging um die sogenannte Unvereinbarkeitsliste. Elena, was ist denn daraus eigentlich geworden? Und vielleicht sagst du gleich nochmal kurz dazu, was ist das eigentlich für eine Liste, die sogenannte UVL?
Vielleicht machen wir es zuerst mal, was ist diese Liste überhaupt? Also die Unvereinbarkeitsliste, schwieriges Wort, die entscheidet darüber, wer halt eben Mitglied der AfD sein darf und wer nicht. Und mehrere AfD-Politiker, darunter auch Björn Höcke, der uns allen bekannt ist, du hast es gerade schon gesagt, Landeschef in Thüringen, hat an diesem Parteitag oder wollte an diesem Parteitag halt eben durchsetzen, dass diese Unvereinbarkeitsliste überarbeitet wird. Also das heißt, sie wollten halt eben schauen, dass die Liste nicht mehr auf Bewertung des Verfassungsschutzes basiert, sondern halt eben auf einer eigenen Extremismusdefinition, die Partei dann selbst festgelegt hätte.
Und wie sieht die aus?
Da muss ich auf meinen schönen Zettel schauen. Und zwar sollten Organisationen als extremistisch gelten, die folgende Bedingungen erfüllen. Also eine auf die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und der Richtung einer Diktatur abzielenden Programmatik, sowie ein planmäßiges, aktiv kämpferisches, auf die Durchsetzung der unter A aufgeführten Ziele gerichtetes Vorgehen und insbesondere durch das Bekenntnis zum beziehungsweise den systematischen Einsatz von Gewaltmilitanz.
Genau, so stand es, glaube ich, in dem Antrag.
Eins zu eins übernommen.
Genau, und was ich so mitgekriegt habe am Rande war ja, es kam am Ende überhaupt nicht zur Diskussion in der Messehalle darüber. Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Also die Unvereinbarkeitsliste sollte schon ein paar Mal überarbeitet werden. Und es ist nie eigentlich diskutiert worden darüber. Oder war das in Erfurt jetzt anders, Elmar?
Genau, es war erneut wieder so und AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat das Thema mehr oder weniger elegant abgeräumt. Sie sagte in Richtung der Delegierten, naja, es wäre schön, wenn über diesen Antrag jetzt nicht abgestimmt würde und hat so ein bisschen Asche auf das Haupt des damals jetzt zu der Zeit noch alten Vorstands gestreut und hat gesagt, ja, das hätten wir nämlich eigentlich alles schon längst angehen müssen, aber sagte dann zu, der neue Vorstand, der wird es dann binnen eines Jahres wirklich mal versuchen zu beschließen, dass die Liste sich verändert und dass eben diese, was wir jetzt gerade gehört haben, diese Voraussetzungen dann anders sein werden.
Ja, das ist dann wieder mal die Aufgabe des Bundesvorstandes. Weidel, aber auch ihr Co-Parteichef Tino Chrupalla sind ja ohne Gegenkandidaten an der Parteispitze bestätigt worden. Man könnte jetzt von außen betrachtet sagen, alles vergleichsweise unspektakulär. Und doch nimmt man so in verschiedenen Berichten über den Parteitag auch wahr, dass es so doch ziemlich gebrodelt hat in der Messehalle.
Es hat gebrodelt, aber ich würde sagen, das wurde nicht auf offener Bühne ausgetragen. Also,
ich habe mehr so geköchelt, ne?
Ein bisschen geköchelt unter der Oberfläche. Man kann sagen, dass die AfD sich komplett professionalisiert hat und eben gelernt hat, dass alles ruhig oder weniger ruhig, das weiß ich nicht, hinter den Kulissen auf jeden Fall auszutragen. Das hatte Weidel, wenn ich mich jetzt ganz recht erinnere, auch gesagt, dass sie noch ein paar Telefonate geführt habe. Genau. Die Wahlergebnisse haben aber dennoch gezeigt, wer das Sagen hat in der AfD. Weidel hatte ein Ergebnis von mehr als 80 oder um die 80% und Chrupalla hat irgendwie mehr als 10 Prozentpunkte verloren. Also man sieht ganz klar und deutlich, wer Chef ist in der Partei und wer nicht. Und da ist auch diese kleinen Spielchen, die Weidel dann gemacht hatte, von wegen, ja, ich bin jetzt, bewerb mich nicht als der erste Bundessprecher, nennen die das ja, sondern halt eben zieh das zurück und überlass das Chrupalla, also dieser, man kann schon fast sagen, erneute Demütigung hier, hier hast du es, zählt alles darauf ab.
Ja, sie wollte möglicherweise nicht so eine Schlappe erleben wie vor 2 Jahren, wo sie ja dann weniger Stimmen hatte als Chrupalla.
Das saß, glaube ich, tief damals, diese Schlappe, und das hat sie jetzt nochmal eingefangen und hat auch ganz klar und deutlich gemacht, wer irgendwie Chef ist. Sie will wieder Kanzlerkandidatin der AfD werden und ich denke, auf Dauer will sie die AfD auch so ausrichten, dass sie quasi, dass es nur noch eine Bundesspitze gibt. Aber das ist jetzt
gemutmaßt. Darauf steuert es wohl hin.
Sicherheit, es gab ja auch in der Vergangenheit schon den Vorstoß auch von Björn Höcke, der auch gesagt hat, warum haben wir eigentlich hier eine Doppelspitze, ne?
Genau, und das ist ja, Björn Höcke ist ja so ein bisschen der Elefant immer im Raum, wenn man auch über die Bundespartei spricht. Er hatte ja jetzt bei diesem Bundesparteitag, der in Erfurt stattfand, also in Thüringen, dem aus Sicht der AfD, Sicht der Thüringer AfD erfolgreichsten Landesverband der AfD, als Landesvorsitzender dann eben die Aufgabe, auch in Grußwort zu sprechen. Ich habe mir die Rede im Livestream angeguckt und ich fand ihn überraschend zahm, auch in Richtung Bundesvorstand. Elmar, wie war dein Eindruck?
Genau, er hat gar nicht, was man vielleicht hätte erwarten können, so ein bisschen zumindest gestichelt. Er hat eher ein wenig Wahlkampf schon gemacht für den AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Er hat ihn sogar direkt angesprochen und ihm zugerufen, ich bin sicher, du bist der nächste Ministerpräsident, ne, in Sachsen-Anhalt. Und dann war da noch so etwas von, da kam vielleicht der alte Lehrer durch, Geschichtslehrer, wir sind auf der Siegestraße der Geschichte unterwegs, also hier Propaganda, wie auch immer. Und das kam gut an, also da wurde gejohlt, es wurde geklatscht, die Fahnen, die Deutschlandfahnen logischerweise wurden geschwenkt. Und die Brandmauer, klar, die durfte auch nicht fehlen, die AfD, wie er sagt, groß gemacht hat. Und ja,
und ansonsten,
was sagst du dazu?
Ging es also, vor allen Dingen noch um Autobahntoiletten.
Genau.
Ich habe mich ja ehrlicherweise gefragt, aber das nur am Rande, wann Björn Höcke das letzte Mal auf einer Autobahntoilette in Deutschland war. Die sind eigentlich ganz in Ordnung an vielen Stellen.
Die sind in Teilen auf jeden Fall besser geworden, genau.
Die sind in Teilen besser geworden. Nun, ich sag mal so, dass die Brandmauer die AfD ein Stück weit größer gemacht hat, damit liegt er dann wohl doch nicht ganz falsch. Das liegt aber eben auch daran, dass die etablierten Parteien keinen vernünftigen Umgang mit der AfD gefunden haben in diesen 13 Jahren, die es sie mittlerweile gibt. Und bisweilen dann auch ihre Reformen in Bund und Land nicht ins Laufen kriegen. Also da können wir jetzt bei der Rentenreform anfangen, wo die Kommission jetzt einen Vorschlag vorgelegt hat. Mal gucken, was da am Ende hinten rauskommt. Da gibt's ja schon wieder erste Stimmen, die da Dinge anders sehen. Da können wir bei der Gesundheitsreform weitermachen, bei der Energiewende aufhören. Und wenn wir dann nach Thüringen schauen und nur mal als ein Beispiel das Entbürokratisierungsgesetz der Landesregierung nehmen, was am Ende, doch nicht so groß geworden ist, wie man es mal versprochen hat, dann kann man so ein bisschen, da stellt so ein bisschen fest, dass die Wähler eben Verdruss haben. So, und jetzt mit Blick auf Sachsen-Anhalt hat Höcke möglicherweise ja auch nicht ganz Unrecht, ne? Und dann wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD steht dort seit Monaten in den Umfragen auf Platz 1 und rückt mit Werten jenseits der 40%-Marke immer näher an die Möglichkeit ran, eine absolute Mehrheit zu erreichen.
Ja, hast du recht. Und was ich ganz spannend fand auch, war, dass es waren zwei Sachen, die wir jetzt noch gar nicht so richtig thematisiert haben. Aber einerseits war das der politische Gegner CDU hieß. Das wurde auch immer wieder betont, sowohl bei Weidel als auch bei Höcke, als auch bei Chrupalla. Also CDU, anscheinend will man noch nicht koalieren, so dachte ich zumindest. Das wurde ganz, ganz groß gemacht. Und eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich noch kurz einschieben wollte, war, dass eines der Hauptthemen, die gesetzt wurden, war das Thema Energie. Und war nicht das Thema Migration. Migration spielte so ein bisschen am Rande quasi eine Rolle, so als die Partei, die Migration, das Thema Migration groß gemacht hat, musste man das so mitnehmen. Aber ich hatte das Gefühl, gleichzeitig will man noch andere Themenschwerpunkte besetzen und hat das halt eben auf mit wie, Energie.
Wie war euer Eindruck, Elena? Ist das Thema, also wir kennen das ja von der AfD, die als eurokritische Partei gegründet wurde. Irgendwann war das Thema abgeräumt, dann hat man Migration groß gemacht. Betrachten die das jetzt als abgeräumt oder haben da möglicherweise die regierenden Parteien Dinge so verbessert, dass die AfD damit nicht mehr reüssieren kann und sich jetzt auf ein neues Thema konzentrieren muss?
Ich glaube, die AfD hat einfach gemerkt, dass Migration, wie es jetzt auch in verschiedenen Umfragewerten quasi halt eben gezeigt wurde, nicht mehr das Hauptproblem ist, das Deutschland zurzeit beschäftigt. Migration ist mittlerweile auf Platz 2 gerutscht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und auf Platz 1 ist halt eben die Wirtschaftsfrage gerutscht. Deutschland geht es vermeintlich schlecht, der Wirtschaft geht es vermeintlich schlecht. Und wie man dieses Thema halt eben besetzen kann oder dass man das besetzen sollte, das hat die AfD, finde ich, deutlich gemacht auf diesen AfD-Parteitag jetzt nochmal.
Gleichwohl würde ich jetzt mal sagen, natürlich hat Weidel das auch schon erwähnt und hat, mehr oder weniger wörtlich gesagt, wir werden rigoros abschieben. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nicht wissen, dass sie damit natürlich auch weiterhin eine gewisse Klientel bedienen und dafür auch Applaus ernten.
Auf jeden Fall, das spielt weiter, würde ich auch sagen, eine Rolle und ist halt auch Kern und Markenzeichen der Partei. Aber man erschließt sich auch andere Themenschwerpunkte. Und bei Höcke ist mir auch was aufgefallen, und zwar ist der Blick nach Amerika, was ja sonst immer so so ein bisschen so abschätzig behandelt wird von der AfD oder auch vor allem von Herrn Höcke. Was hat er zuletzt gesagt, Emma? Du weißt das bestimmt noch mit den Westdeutschen, die...
Ja, genau. Er hat Westdeutscher als deutschsprechende Amerikaner bezeichnet.
Genau.
Und das ist selbst in der eigenen Partei nicht gut angekommen.
Ist nicht so richtig gut angekommen. Und trotzdem hat er auch ein bisschen auf die USA gelunzt. Und zwar in Bezug auf Donald Trump. Und hat in seiner Rede gesagt, man müsse Deutschland wieder großartig machen. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Autobahn, eines der Zeichen, warum Deutschland halt eben nicht großartig sei, wenn man auf die Autobahn schaut, weil die seien ja eben, das zeigt den Zustand der Gesellschaft irgendwie sowas.
Wir haben ja in unserer letzten Folge schon mal über das Thema Höcke und die westdeutschen Amerikaner gesprochen. Und Elmar, du hast da glaube ich auch gesagt, oder Elena, du warst es, naja, möglicherweise wird ihm das bei der Vorstandswahl dann zu einem Problem werden und sein Intimus Stefan Möller möglicherweise ein paar Punkte verlieren. Emma, wie ist denn die Vorstandswahl gelaufen?
Also das ist offensichtlich nicht eingetreten. Ne? Stefan Möller hat von den 3 stellvertretenden Bundesvorsitzenden das beste Ergebnis eingefahren und er ist jetzt damit also gesetzter Bundesvize und kann in dieser Funktion natürlich auch, weil er sehr, sehr eng ist. Daraus macht er auch gar keinen Hehl. Er hat ja einen kleinen Gag versucht, hat gesagt, ja, wir beide sind auch schon seit, nicht nur seit 12 Jahren an der Spitze der Landes-AfD, sondern sind auch schon seit 12 Jahren verheiratet. Also ich gehe mal davon aus, er meinte wahrscheinlich seit 12 Jahren mindestens verheiratet, nur nicht miteinander, haha. Also ich bin nicht die Marionette von Björn Höcke, da denkt auch gar keiner dran. Aber sie haben natürlich wirklich ähnliche Ansichten. Also dadurch, dass jetzt Stefan Möller im Bundesvorstand sitzt, in Anführungsstrichen regiert Björn Höcke da ein bisschen mit, hat viel mehr Zugriff und hat ja im Vorfeld sogar gesagt, wir sind ganz eng, ich bin dann angeschlossen und ich muss eben nur nicht da die Arbeit machen.
Du hattest das, glaube ich, richtig schön beschrieben in deinem Kommentar. Du hast gesagt, Stefan Möller ist das freundliche Gesicht der Partei, aber nicht minder extremistisch. Und ich würde das auch sagen, ich habe ihn am Rande des Parteitags dann noch getroffen und er ist immer, er lächelt einem an, er ist höflich, sein, das ist Höcke auch, aber Möller kann das noch mehr nach außen tragen.
Ja, und ich sag mal, auf der Strecke geblieben, so ein bisschen zumindest. Auch wenn er das mit Sicherheit anders sehen wird, ist ja Stefan Brandner, der also dann nicht mehr antreten durfte, sollte, wie auch immer. Also er hat dann freiwillig auch jetzt kein großes Ding mehr draus gemacht und hat dann zurückgezogen. Und der durfte deswegen auch nicht mehr ganz an vorderster Front mitspielen, weil er überwiegend seine eigene Agenda verfolgt hat und eben nicht diesen klassischen Thüringer Weg, den eben Höcke und seinen Intimus eben verfolgen.
Genau, wenn wir Thüringer Weg nochmal zum Anlass nehmen, das hatten wir in der letzten Folge ja schon mal erklärt, da geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass die AfD allüberall in Richtung absolute Mehrheit steuern möchte und gar nicht so sehr oder gar nicht koalieren will, in dem Sinne, dass sie irgendwo als Juniorpartner in eine Koalition geht. Das ist eben auch für Sachsen-Anhalt nicht unwichtig im September. Das könnte für Mecklenburg-Vorpommern mitentscheidend werden. Das wäre wahrscheinlich auch in Thüringen 2019, war das schon mal ein Thema? War das 2019? Ja, es war 2019. Aber lass uns noch mal ganz kurz gucken. Höcke und die Macht in Berlin. Du hast das ja gerade schon angesprochen, Elmar. Der Stefan Möller sitzt jetzt dort am Tisch des Bundesvorstandes, ist stellvertretender Parteisprecher und ist, glaube ich, jemand, der einen ganz anderen Kurs gegenüber dem Verfassungsschutz verfolgen wird, als das der bisherige Bundesvorstand getan hat. Das schon mal als ein Thema, womit wir wieder bei der Unvereinbarkeitsliste wären, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Also Möller hat auch hier in Thüringen, als er hier Landtagsabgeordneter war und wann immer er zum Verfassungsschutz reden konnte im Parlament, nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich von diesem Verfassungsschutz nichts sagen lässt. Ja? Das ist das eine und ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt für Höcke, zu sagen, wir müssen ihn dort installieren, weil Brandner ist ja mehr so der Pöbelparty Bierzeltreden-Proll gewesen, der das eben auch im Parlament gemacht hat. Das ist ja nicht der Stil von Stefan Möller. Und das andere, die Frau haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Frau Ebner-Steiner aus Bayern, die sitzt ja auch im Bundesvorstand und ist auch eine enge Vertraute von Björn Höcke. Insofern hat er da zwei Parteifreunde jetzt sitzen und da können sich Frau Weidel und Herr Chrupalla wohl warm anziehen, wäre meine Einschätzung.
Ist auf jeden Fall strategischer jetzt geworden, würde ich sagen. Der Bundesvorstand rund um Stefan Möller, also mit Stefan Möller, der auch so ein bisschen dann gesagt hat, dass er probieren will, neue Wählergruppen quasi zu erschließen oder weitere Wählergruppen zu erschließen, die Partei größer zu machen, so wie man das halt eben auch in Thüringen gemacht hat, dass er diesen Weg, das hat er nach einem Interview gesagt, dann auch weiter gehen möchte und auch mit in den Bund quasi
ja, aber es ist am Ende der völkische Weg, ne? Mit dem ja auch Weidel offenbar das klarkommt.
Sagt er, aber das sagt er nicht nach außen. Das weiß man, weil, wenn man ihn kennt, aber das weiß man nicht, wenn man ihn nicht kennt. Also in seiner Rede hat er gesagt, zum Beispiel, dieser Thüringer Weg sei kein Weg des Extremismus.
Kann man so oder so sehen.
Kann man so oder so sehen. Ich sag mal, um jetzt eine Überleitung zu versuchen, also die dunkle Seite der Nacht war auf jeden Fall in der Halle präsent. Und das jetzt eben als Fun Fact am Rande, weil es eben diese plötzlich mysteriöse Beschallung gab.
Ne? Also witzigerweise wurde auch, als Stefan Möller geredet hat.
Genau, am Anfang dachte man noch, Moment, hat da einer einen seltsamen Klingelton und lässt also etwas länger und häufiger klingeln, weil es war dieser Imperial March von Star Wars, den man normalerweise. Genau, sehr schön. Möchtest du noch ein bisschen weitermachen?
Das weiter war kann so, ich nicht.
Gefallen. Okay. aber den man normalerweise mit Darth Vader verbindet, jetzt vielleicht auch ein bisschen mit Stefan Möller und der AfD an sich, nee, man weiß es nicht. Aber am Ende waren das irgendwelche Witzbolde, muss man ja sagen. Also das Zentrum für politische Schönheit kam da mal so, wurde ins Spiel gebracht, aber ich glaube, die haben es auf jeden Fall nicht bestätigt, dass sie es waren.
Ja, die haben es zumindest ziemlich gefeiert auf Instagram, habe ich gesehen.
Genau, die haben es gefeiert, aber die haben sich wahrscheinlich gefreut, dass auch jemand anders noch eine gute Idee hatte. Und waren am Ende vier Bluetooth-Lautsprecher versteckt und irgendjemand hat von außen die Musik beigesteuert. Also lustig war es definitiv und damit, sag ich mal, war schon das Spektakulärste in der Halle erzählt. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was sich außerhalb der Halle abgespielt hat. Elena, wir beiden sind ja am Samstag recht früh da hoch zur Halle. Und man kann sagen, also diese vergleichsweise kurze Strecke zwischen Gotha Platz und Wirtschaftseinfahrt, da waren allein diverse Kontrollen.
Hm? Stimmt, wir sind mit dem Rad hochgefahren. Wir haben uns vorher überlegt, wie machen wir es am besten, weil wir hatten Sorge, dass wir quasi nicht durchkommen, dass alles besetzt sein würde mit Demonstrierenden, dass die Polizei alles zumacht. Also haben wir überlegt, wie machen wir es und sind mit dem Rad hochgefahren. Und tatsächlich ging das erstaunlich gut. Also es war noch nicht, ich würde sagen, es war noch nicht so viel los. Es waren um 5, 6 so ein paar Demonstrierende schon unterwegs am Bahnhof und dann auch am Gotha Platz. Aber war noch nicht die Menge. Und dann sind wir da quasi vorbei an den Polizisten. Polizisten haben wir Presseausweis gezeigt, Personalausweis gezeigt, die Akkreditierung gezeigt. Und ich habe, glaube ich, mitgezählt, es waren 5 Kontrollstationen, die wir da durchlaufen haben. Und man muss sagen, das war, Georg Meyer meinte, generalstabsmäßig. Es war tatsächlich sehr gut vorbereitet von der Polizei. Wenn man bedenkt, du willst was sagen.
Es ist natürlich ungewöhnlich für diesen Podcast, dass Georg Meyer erst in Minute 21 das erste Mal auftaucht, aber es ist der Thüringer Innenminister, von dem du gerade sprachst.
Ach herrje, das wollte ich nur kurz ergänzen.
Das stimmt. Und dass er dann auch noch positiv vorkommt.
Ja. Viel zu selten. Genau. Man hat im Vorfeld, wir haben einiges gehört. Wir haben im Vorfeld einiges gehört darüber, dass es zu Angriffen kommen soll. Wir hatten es im letzten Podcast auch gesagt, mit Steinen sollte geschmissen werden, Dächer sollten besetzt werden. Man hat mit bis zu 50.000 Demonstrierenden gerechnet. Also wir haben uns wirklich auf eine Katastrophe quasi ein bisschen eingestellt. Und am Ende war es dafür aber tatsächlich relativ handzahm, würde ich jetzt mal sagen. Also es waren 30.000 Demonstrierende und die haben überwiegend friedlich demonstriert. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Nachricht.
Genau. Und sie haben friedlich demonstriert und sie waren ein bisschen spät dran, würde ich jetzt mal sagen. Weil als wir dann so gegen kurz nach 6 auf der Messe waren, waren wir ja selber schon überrascht, weil wir dachten schon, wir wären früh dran. Man muss jetzt sagen, der Parteitag selber begann ja erst um 10 Uhr. Wir waren so gegen, weiß nicht, 17:45 auf der Messe, 6.15 Uhr und gucken, und da sind schon fast alle Delegierten da.
Ja, da sprang also schon Haseloff rum und Co., also der AfD-Vize von Vize-Fraktion.
Der AfD-Generalsekretär in Thüringen.
Das auch noch.
Das auch noch, genau.
Ja, also auf jeden Fall, die Delegierten sind noch früher aufgestanden, sind dann von unterschiedlichen Sammelpunkten aus mit Bussen zur Messe gebracht worden. Und waren um diese Uhrzeit, als wir antrafen, war der Parteitag schon beschlussfähig. Also zu der Zeit war schon klar, es ist egal, Gott sei Dank ist jetzt ja wirklich nichts Größeres, gab es keine größeren Vorfälle. Aber selbst wenn draußen Straßenschlachten stattgefunden hätten, hätte das dem Parteitag gar nicht mehr geschadet, weil alle waren schon da.
Ne? Aber was um alles in der Welt macht ihr zwischen 6.15 Uhr und 10 Uhr auf diesem Parteitag? Habt ihr euch dann mit den Kolleginnen und Kollegen um die Mehrfachsteckdosen gebalgt, weil es nicht genügend gab? Oder wie war das ausgestattet? Erzählt das mal bitte so ein bisschen, weil die AfD gilt ja auch nicht immer als besonders journalistenfreundlich. Wir haben das ja auch schon in verschiedenen Ausprägungen gehabt. Wie ist denn das diesmal gewesen?
Wir haben da erstmal 2 Stunden mit den anderen Kolleginnen und Kollegen vor einer verschlossenen Tür gewartet, weil zugegebenermaßen klar war, dass der Zutritt zur Halle auch erst, ich weiß gar nicht, wann begann
der?
8 Uhr. Ne? Also knapp 2 Stunden haben wir dann da gewartet, haben uns dann mit anderen AfD-Delegierten und meinetwegen auch Parteitagsgästen an der Kaffeeschlange angestellt. Die hatten also ungefähr mindestens so kleine Augen wie wir, weil die waren ja im Zweifel noch früher aufgestanden, um eben dort zu sein.
Zwischen 3 und 4 Uhr.
Und haben die Zeit überbrückt mit Gesprächen natürlich. Ja, aber da konnten wir noch gar nicht an die Mehrfachsteckdosen.
Ah, okay.
Also es waren verschiedene Stände aufgebaut. Die AfD hatte so ein bisschen, so ein bisschen Feeling wollten die auch rüberbringen. Also die junge Alternative sagen, aber Generation Deutschland, die Jugendorganisation der AfD zum Beispiel, war mit einem Stand vertreten. Es gab nur einen Stand, bei dem es Kaffee gab, was für uns am frühen Morgen ein bisschen problematisch war. Ansonsten waren draußen noch irgendwie Fressbuden und so. Es waren aber schon alle da, sodass man auch im Vorfeld schon so ein bisschen ins Gespräch kommen konnte. Und die AfD-Politikerinnen und Politiker, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, sind auch bereit, mit einem zu sprechen. Vielleicht erzählen sie uns nicht die schlimmsten Intrigen auf dem Parteitag, aber man grüßt sich, man sagt Hallo, man hat sich professionalisiert, würde ich sagen.
Und am Ende, und das ist ja, sage ich mal, das Wichtige, ist es eben nicht draußen vor der Messehalle oder in Erfurt und im Umfeld zu der, ja, im Vorfeld so prognostizierten und befürchteten Schlacht um Erfurt gekommen durch Demonstranten. Es gab auch Übergriffe, ja, das stimmt, und es gab auch leicht Verletzte, aber Gott sei Dank nicht mehr. Und ja, dazu kannst du vielleicht noch was
sagen. Ja, ich sag mal noch so ein paar Dinge. Also die Polizei sprach ja am ersten Tag oder nach dem Samstag des AfD-Bundesparteitages von weitgehend friedlichem Protest. Das hattest du auch schon gesagt, Elena. 48 Straftaten seien demnach gezielt worden und insgesamt 11 Ordnungswidrigkeiten. Der von den Verantwortlichen als erfolgreich bewertete Polizeieinsatz in Erfurt gerät aber jetzt Tage später zunehmend in die Kritik. Wenn man sich so ein paar Videos anguckt, die im Netz kursieren und unverhältnismäßige Polizeigewalt zeigen sollen, dann gibt es aber auch dokumentierte Einschränkungen durch die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion, wo Pressearbeit eingeschränkt wurde und es eben auch Angriffe und Übergriffe auf Medienschaffende gegeben hat. Unter anderem Apollo News will ich da jetzt einfach einmal nennen, aber auch andere. Und dann gab es natürlich wieder diese rechten Streamer, die auch überall mittlerweile auftauchen und, sagen wir mal, bis zur tiefen Provokation sich in Gegendemonstrationen bewegen und sich dann wundern, dass sie dort nicht willkommen sind, so will ich es mal nennen. Ich glaube, das wird jetzt einfach noch eine Aufarbeitung erfahren in den nächsten Tagen und nächsten Wochen. Die Linksfraktion im Landtag hat angekündigt, den Widerspruch zwischen den im Vorfeld gezeigten apokalyptischen Bedrohungsszenarien und Gefährdungsanalysen sowie dem tatsächlichen Verlauf des Wochenendes parlamentarisch klären zu wollen. Da heißt es in einer Pressemitteilung, wer einen ganzen demokratischen Protest durch eine behördliche Gefahrenprognose derart behandle, verschiebe die Grenzen der Versammlungsfreiheit und beschränke ein Grundrecht. Das kritisierte die Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion Katharina König-Preuß. Dazu will ich nur vielleicht mal kurz sagen, also mit der Erkenntnis von Montag wäre wahrscheinlich der Polizeikräfteansatz ein anderer gewesen bei der Polizei. Aber diese Erkenntnisse hatte man eben erst jetzt am Montag nach dem Bundesparteitag.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, man wollte halt eben, vielleicht hatte man die Proteste auch nicht, weil es so viel Polizei gab.
Genau, das meine ich. Ne? Das ist ja jetzt, wir reden jetzt im Nachgang. Ne? Mhm. Und deswegen muss man sich das mal genau angucken. Gut finde ich, dass das ganze Thema aufgearbeitet wird und man sich wirklich das nochmal genau anguckt, genau, analysiert. Und wir nochmal einmal sagen, es gab also auch wirklich mehrere Medienschaffende, die während ihrer Arbeit Verletzungen erlitten haben. Team von dieser rechtsalternativen Plattform Apollo News habe ich schon genannt, die mit Gegenständen beworfen, körperlich angegriffen und zu Boden gestoßen wurden. Da gab es auch in einem Video dokumentiert Tritte gegen den Kopf. Das finde ich immer besonders widerlich, egal wann es passiert. Genau, und Samstagmorgen hat ein Kameramann bei Frienstedt westlich von Erfurt noch einen Faustschlag abbekommen. Laut Polizei wollten dort etwa 250 Aktivisten eine Absperrung durchbrechen und da ist es dann dazu gekommen. Auch das, wie gesagt, wichtig, dass das aufgearbeitet wird.
Ja, ich glaube, es gab immer mal wieder, wir würden jetzt sagen, aus unserer Perspektive als Medienschaffende so kleinere quasi Übergriffe, so kleinere Sachen, die halt eben thematisiert werden müssen, thematisiert werden können. Aber diese ganz große Sorge, die wir schon beschrieben haben am Anfang, die ist halt eben auf die sich die Polizei auch vorbereitet hat. Man muss es ja auch mal sagen. Die ist halt eben ausgeblieben und auch dank einer generalstabsmäßigen Vorbereitung.
Das kann sich jetzt, wie gesagt, auch Herr Mayer dann echt auf seine Fahnen schreiben. Das stimmt ja schon. Mhm. Ne? Also was wäre denn los gewesen, wenn es nicht in dieser Art und Weise geklappt hätte? Beziehungsweise wenn jetzt hinterher vielleicht weniger Polizisten im Einsatz gewesen wären und es wäre anders verlaufen, hätte man auch gesagt, Mann, was passiert jetzt? Er hat ja gleich irgendwie Sonderurlaub, glaube ich, ne, für die Beamten ausgerufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das so mit der Finanzministerin abgestimmt hat.
Heute kam die Pressemitteilung, hat mir der Kollege gerade eben erzählt, oder die Antwort auf die Frage, was habe das dann gekostet, kam und da war die Antwort, Es hat nichts gekostet, es ist ja nur ein Tag Urlaub. Dann haben wir das nur mal ganz kurz am Rand.
Ja, über Überstunden bei Polizeibeamten reden wir ja gar nicht mehr. Und wir reden auch gar nicht davon, dass da vielleicht Leute im Einsatz gewesen sind aus anderen Bundesländern, 3-4 Tage von ihren Familien getrennt, die an dem Wochenende vielleicht gerade mal nicht in ihren Stiefeln gesteckt hätten. Aber gut, auch darüber werden wir in naher Zukunft berichten.
Da sind wir uns ganz bestimmt einig. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhrzeit, wir sind relativ gut vorbei vorumgekommen, außer du wolltest jetzt nochmal einen Einwurf machen, Elmar.
Nein, ich wollte auch nur sagen, wir sind uns ja wirklich einig, dass Gewalt nie ein Mittel sein kann und darf, um Standpunkte durchzusetzen. Also diskutieren, protestieren, aber alles muss friedlich ablaufen. Deswegen wird jemand verletzt, ist das immer ein Unding und muss verurteilt werden und sollte am besten erst gar nicht.
Das ist auch so sinnlos einfach.
Ja, sollte erst gar nicht vorkommen. Leider wird man es nie ganz ausschließen können. Und deshalb, weil es ja im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut geklappt hat, ist unser Top der Woche, Fabian?
Unser Top der Woche ist tatsächlich Thomas Quittenbaum, der Polizeipräsident des Freistaats Thüringen, der aber auch Einsatzführer gewesen ist an diesem Wochenende, also der diesen Einsatz geleitet hat. Zusammen mit seinem Kollegen Matthias Zacher aus Gera, aber Quittenbaum eben federführend. Und ja, es gab natürlich auch Dinge, wo man bei Polizeigewalt nochmal nachgehen muss. Das wird jetzt stattfinden, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat es gut geklappt. Deswegen Quittenbaum als Top der Woche, denn er hat sich als politischer Beamter auch wirklich auf den Schleudersitz begeben bei dieser ganzen Geschichte. Weil wäre das Ding schiefgegangen, dann hätte der Innenminister den direkten Durchgriff gehabt, zu ihm zu sagen, okay, das wär's für dich, lieber Thomas Quittenbaum. Das ist nicht eingetreten. Es ist Thürings erfahrenster Beamter und er hat sich das aus unserer Sicht, glaube ich, verdient. Verdient hat sich auch jemand den Flop der Woche.
Geniale Überleitung. Flop der Woche ist Noah Sander von Widersetzen. Widersetzen ist dieses Bündnis, was halt eben zu Blockaden aufgerufen hatte und den AfD-Parteitag blockieren wollte. Das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Die haben sich quasi teilweise festgeklebt, haben Autobahnauffahrten quasi blockiert, aber halt einfach zu spät. Und Noah Sander hat halt eben Gewalt gegen Apollonius verteidigt, gesagt, wurde Faschisten mit einem Presseausweis sind immer noch Faschisten, sie sind auf unseren Aktionen nicht willkommen. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz gerne die LPK Thüringen zitieren, die jetzt auch darauf reagiert hat und gesagt hat.
Also vielleicht sagen wir nur ganz kurz noch, was die LPK Thüringen ist. Die Landespressekonferenz Thüringen, also der Zusammenschluss, der eingetragene Verein von den Thüringer über Landespolitik berichtenden Journalisten.
Dankeschön, ich bin in diesem Sprech jetzt schon drin, ich habe das einfach nicht mehr gemerkt. Also die LPK Thüringen hat gesagt, für alle Attacken auf Journalisten, Journalistinnen und Journalisten gilt, sie sind völlig inakzeptabel, so etwas darf nicht passieren, niemals, Pressefreiheit gilt für alle Journalisten.
Und das ist ein super Schlusswort. Elena, Fabian, vielen Dank euch beiden.
Danke
dir, Emma.
Ein Podcast von Funke.